Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Heute Morgen, 6 Uhr, mit Barbara Peter.
Und das sind heute unsere Themen. Nach den USA will nun auch die EU ihre Finanzmarktaufsicht verschärfen. Die EU-Staats- und Regierungschefs sind sich einig, Kommissionspräsident José Manuel Barroso soll weitere 5 Jahre im Amt bleiben. Der Tessiner Freisinn macht seinen Anspruch auf den Bundesratssitz von Pascal Kuschmar geltend. Einen guten Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Wie soll die Finanzaufsicht in Europa organisiert werden? Im Vorfeld des EU-Gipfels war strittig, wie sehr die EU-Aufsicht künftig in das Tun der nationalen Behörden eingreifen dürfe. Die Pläne des US-Präsidenten Obama zur Reform der Finanzaufsicht setzten die Europäische Union unter Druck, die Aufsicht zügig umzubauen. Nun handelt die EU. Susan Giger.
Zu zersplittert seien die Zuständigkeiten gewesen, sodass eine der schwersten Finanzkrisen seit Jahrzehnten nicht aufgehalten werden konnte, hieß es am EU-Gipfel. Eine neue Aufsichtsstruktur soll es nun richten. Die nationalen Behörden bleiben zwar hauptverantwortlich, aber sie müssen sich künftig mehr von neuen Kontrollgremien sagen lassen. So dürften diese zum Beispiel eingreifen, wenn nationale Aufseher untereinander zerstritten sind. Weiter soll ein Risikorat geschaffen werden, der das gesamte Finanzsystem überwacht und Warnungen aussprechen kann, um eine Krise zu verhindern. Allerdings wurden der Reform auch Grenzen gesetzt. Insbesondere Großbritannien mit dem wichtigsten europäischen Finanzplatz wehrte sich gegen einen zu starken Einfluss der EU-Kontrollgremien auf die nationalen Aufseher. So einigte man sich darauf, dass die EU-Behörden keine Vorschriften mit finanziellen Folgen machen dürfen. Eine kostspielige Bankenrettung sei zum Beispiel Sache des Mitgliedstaates. Einzelheiten zur gesamten Reform werden heute Freitag beraten. Bis im Herbst wird ein Gesetzesentwurf erarbeitet und schon 2010 soll das neue Aufsichtssystem eingeführt werden.
Wenn es nach den Staats- und Regierungschefs der EU geht, ist der Fall klar. José Manuel Barroso bleibt auch die nächsten 5 Jahre EU-Kommissionspräsident. Doch damit ist der Weg zur Wiederwahl noch nicht frei, denn grüne und sozialistische EU-Parlamentarier stellen sich quer. Sie verlangen mehr Mitsprache bei der Besetzung des EU-Spitzenpostens. Nun braucht es Vermittlungsgespräche. Aus Brüssel dazu Thomas Oberer.
Es war ein klares Votum für EU-Kommissionspräsident Barroso. Einstimmig haben ihm die EU-Staats- und Regierungschefs ihre politische Unterstützung zugesagt. Das heißt nicht nur die konservativen Regierungschefs, sondern auch alle Liberalen und alle Sozialdemokratischen. Er sei äußerst stolz, ja sogar tief berührt über diese einstimmige Unterstützung, die er erfahren habe, sagte denn auch Barroso am Ende des gestrigen Gipfeltages.
I'm extremely proud of the unanimous support I've received from heads of state of government of the European Union. More than proud, I'm moved.
Die Spitzenpolitiker haben aber darauf verzichtet, Barroso bereits offiziell zu nominieren. Sie wollen damit noch zuwarten, um nicht das EU-Parlament vor den Kopf zu stoßen. So bekommen die Parlamentsfraktionen Zeit, in den nächsten Wochen noch über die Personalie zu beraten. Die Sozialdemokraten als zweitstärkste Fraktion im EU-Parlament haben aber schon angekündigt, eine Abstimmung im Juli über Barroso zusammen mit den Grünen zu blockieren. Paul Nyrup Rasmussen, der Präsident der Europäischen Sozialdemokraten, betonte, es ginge nicht an, dass die Staatschefs einfach vom Parlament verlangten, Barroso abzunicken. Das Parlament verlange eine echte Mitsprache.
So you can't have a situation where the council is just saying, we take Barroso and you just say yes sir, no sir. We need proper consultations and that's our claim.
Ohne Entscheid auf den heutigen Freitag verschoben wurden die Diskussionen über den neuen EU-Reformvertrag von Lissabon. Irland verlangt, dass Garantien über die irische Neutralität und das Beibehalten des nationalen Abtreibungsverbotes vor einer neuen Abstimmung zum Lissabon-Vertrag in einem Protokoll rechtlich verankert werden.
Und wir bleiben thematisch in Europa, in den Meldungen heute mit Markus Amrei.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Russland wegen katastrophaler Haftbedingungen verurteilt. Die Straßburger Richter gaben einem deutsch-russischen Doppelbürger Recht, der seit mehr als 4 Jahren wegen Drogenschmuggels in Russland inhaftiert ist. Dem Urteil zufolge war er über 5 Monate lang in einer überbelegten Zelle in einem Gefängnis in der westsibirischen Stadt Tomsk inhaftiert, oft ohne Tageslicht und Lüftung und inmitten von Ungeziefer. Die Regierung in Moskau muss dem 29-Jährigen 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. In Deutschland hat der Bundestag ein verschärftes Waffenrecht beschlossen. Nach dem neuen Gesetz werden Kontrollen und Strafen verschärft. Bis 2012 wird ein nationales Waffenregister aufgebaut. Jugendliche dürfen nach dem neuen Waffengesetz in Deutschland erst ab 18 Jahren mit Großkaliberwaffen schießen, anstatt wie heute mit 14 Jahren. Die Neuregelung ist eine Reaktion auf den Amoklauf eines Jugendlichen im baden-württembergischen Winnenden, der im März 15 Menschen erschoss. In den USA soll die sogenannte Abwrackprämie die Autoverkäufe ankurbeln. Nach dem Repräsentantenhaus hat nun auch der Senat diesem Programm zugestimmt. Allerdings gibt es statt der beantragten 4 Milliarden nur 1 Milliarde Dollar. Die Autoindustrie verspricht sich davon neue Kunden. Und die Regierung hofft, dass so auch der Benzinverbrauch sowie der CO2-Ausstoß gesenkt werden können.
Nun in die Schweiz. Da kommt das Kandidatenkarussell für die Nachfolge von Pascal Kuschba langsam in Schwung. Sein Sitz im Bundesrat sei ein lateinischer Sitz, hatte Kuschba zu einer allfälligen Kandidatur des deutschsprachigen Freiburger CVP-Ständerats Urs Schwaller gesagt. Schwaller selbst sieht sich allerdings als Vertreter der Romandie, wie er dem Schweizer Fernsehen sagte.
Ich vertrete einen Stand der Westschweiz, einen Stand, der sich zusammensetzt aus 75% französischsprachigen und 25% deutschsprachigen. Bis zum Beweis des Gegenteils gehört der Kanton Freiburg noch zur Westschweiz. Ich bin Freiburger, habe aber nie abgestritten, dass ich Deutsch-Freiburger bin und werde auch in den kommenden Wochen, was immer auch passieren mag, meine Identität sicher nicht zu wechseln suchen.
Nach Kuschba und Schwaller mischt sich nun auch die Tessiner FDP-Sektion in die Nachfolgediskussion ein und bringt den Namen von Nationalrat Fulvio Belli als Vertreter der lateinischen Schweiz ins Spiel. Doch noch ist unklar, ob Belli überhaupt kandidieren will. Alexander Grass.
100 Mitglieder des erweiterten Parteivorstands der FDP Tessin haben gestern Abend mit Applaus einer Resolution zugestimmt. Darin wird FDP-Schweiz-Präsident Fulvio Belli eingeladen, seine Entscheidung zur Nichtkandidatur zu überdenken. Man habe zwar Verständnis dafür, dass Belli der Leitung der Nationalen Partei den Vorzug gebe vor einer möglichen Bundesratskandidatur. Obwohl das Tessin für die dritte Landessprache und Kultur stehen der Schweiz, sei es seit 10 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten, heißt es in der Resolution. Ein Delegierter sagte gestern Abend in Rivera, es wäre ein Fehler gewesen, Belli schon zum jetzigen Zeitpunkt zu nominieren. Die Partei habe alles Interesse abzuwarten. Der Tessiner FDP-Parteipräsident Giovanni Merlini erklärte, gefordert sei jetzt eine erfahrene und anerkannte Persönlichkeit, die das Tessin in Bern vertreten könne. Andere mögliche Tessiner Anwärter, sie alle Staatsräte und Nationalräte der Tessiner FDP, seien auf Distanz gegangen zu einer Bundesratskandidatur, erklärte der Parteipräsident. Die Aufmerksamkeit der Partei gelte nur einer möglichen Kandidatur Belli.
Auch das Präsidium der FDP Neuenburg ist an einen Kandidaten herangetreten. Ständerat Didier Burkhalter wäre ihr Wunschkandidat, teilte die Sektion mit. Burkhalter selber sagte auf Anfrage, er werde darüber bis Anfang Juli entscheiden. In Iran halten die Proteste auch am 6. Tag nach der umstrittenen Wahl an. Zehntausende Menschen strömten gestern auf die Straße Teherans, gedachten der getöteten Oppositionellen und forderten in Sprechchören Neuwahlen. Damit wächst der Druck auf den obersten geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er will sich heute nach dem Freitagsgebet an seine Landsleute wenden. Ulrich Pick berichtet.
Am heutigen Freitag werden sich die Augen der Iraner auf den Campus der Teheraner Universität richten. Denn dort will am Mittag der geistliche Führer des Landes Ayatollah Ali Khamenei persönlich das Freitagsgebet halten. Khamenei gilt als die höchste und wichtigste Instanz in der Islamischen Republik. Es wird erwartet, dass er sich zum umstrittenen Wahlergebnis und den daraus resultierenden Unruhen in Iran äußern wird. Zu der Veranstaltung werden Hunderttausende Besucher erwartet, sowohl Anhänger von Präsident Ahmadinejad als auch von den unterlegenen Kandidaten Mir Hossein Mousavi und Mehdi Karoubi. Letzterer hat angekündigt, er werde sich mit seinen Anhängern zuvor am Haftetierplatz treffen und von dort zur Universität laufen. Mousavi sagte eine geplante Großveranstaltung ab. Am gestrigen Abend waren zum sechsten Mal hintereinander hunderttausende Bürger des Landes auf ihre Dächer geklettert und hatten Parolen gerufen, die ihre Solidarität mit Mousavi zeigten. In Teheran ließen sich die Menschen auch durch teilweise heftigen Regen nicht davon abschrecken.
Es ist 6.10 Uhr. In Peru hat das Parlament mit großer Mehrheit die umstrittenen Amazonas-Gesetze wieder aufgehoben. Diese Gesetze hätten die Ausbeutung von Bodenschätzen und Holz in der Amazonas-Region ermöglicht. Damit haben die Indianer mit ihren wochenlangen Protesten und Blockaden, bei denen über 30 Menschen ums Leben kamen, zumindest einen Teilerfolg erzielt. Gottfried Stein.
Präsident Alan Garcia und seine Mitte-Links-Regierung hatten die Dekrete vor einem Jahr ohne Parlamentsbeschluss durchgesetzt, die die Ausbeutung der Bodenschätze, insbesondere des Erdöls, in der von Indios besiedelten Amazonas-Region regelten. Die Regierung musste inzwischen einräumen, dies ohne Konsultation der Indios getan zu haben. Die Schuld an dem blutigen Konflikt gab sie dem Anführer der Indios, Alberto Pisango, der sich inzwischen in Nicaragua befindet und dort politisches Asyl bekam. Mit der vollständigen Rücknahme der Gesetze hat sich die Lage in Peru etwas entspannt. Die Regierung versprach, die Rechte der Indios zu berücksichtigen und außerdem Millionen von Hektar Land unter Naturschutz zu stellen. Außerdem beschuldigt sie inzwischen den bolivianischen Präsidenten Evo Morales, er habe die Indios in Peru zur Revolte angestachelt.
Vor Wetter und Börse noch eine Meldung vom Fußball, Markus Amrein.
Am Confederations Cup in Südafrika ist es zu einem überraschenden Resultat gekommen. Weltmeister Italien hat gegen Ägypten 0:1 verloren. Italien spielte in Bestbesetzung. Bei Ägypten stand Siongoli Essam El Hadari im Tor. Im Nachmittagsspiel hatte Brasilien gegen die USA 3:0 gewonnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 8.556 Punkten plus 0,7%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.716 Punkten plus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 08,47 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,00 beziehungsweise zu einem Dollar 39,24.
Zum Wetter. Im Norden gibt es heute viele Wolken und zeitweise Regen. Im Süden sonnige Abschnitte und tagsüber Schauer und Gewitter. Die Temperatur im Norden um 20, im Süden bis 26 Grad. Das war heute Morgen zum Ersten. Für die Inhalte ist heute Tobias Fessler verantwortlich, für die Moderation Barbara Peter.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.